Zwischenschlagung, so dass das gesagt ist, und für die Auswahl zu legen. Es soll wieder um die Waffenrüstung gehen, ich bin immer noch nicht durch. Und es gibt wieder, wie immer, einen kurzen Rückblick. Es ging um den Gürtel der Wahrheit in Epheser 6, Vers 14. Tragt die Wahrheit als Gürtel um eure Hüfte. Biblische Wahrheit ist anders als unsere Wahrheit. Dass die sehr, wie heißt es jetzt, subjektiv manchmal sein kann, je nachdem von welcher Seite man sieht. Wahrheit in der Bibel bedeutet, wahr ist etwas, wenn es hält, was es verspricht. Wahrheit meint damit Zuverlässigkeit, also Beständigkeit und Treue. Und wenn das auf einen zutrifft, dann ist unser Gott. Zwei Verse nochmal kurz dazu. Psalm 111. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Treue. Das heißt, alles, was unser Gott zusagt, ist verlässlich, ewig und trifft ein. Anders wie das bei unseren Politikern oder über den Teich hinüber. Wenn ich heute so sage, kann es sein, ich sage morgen schon wieder was anderes. Das gilt hier nicht. Unser Gott ist zuverlässig, was er sagt. In einem Lied wird Gott der Worteinhalter genannt. Ich weiß nicht, ob es das Wort offiziell gibt, aber ich finde es ein schönes Wort. Worteinhalter. Das heißt, auf sein Wort ist einfach Verlass. Und das Zweite, da hat Johannes so einen Anspruch an die Christen. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Also nicht lieben mit Worten, sondern hier gehört die Wahrheit dazu. Das heißt, auch auf mein Wort, auf das, was ich sage, sollen andere sich verlassen können. Es soll zuverlässig sein. Das gilt bei uns auch. Das heißt, was ich heute sage, soll auch morgen noch gelten. Von daher etwas vorsichtig sein mit Versprechungen. Weil wie oft passiert es, dass man sie nicht einhalten kann. Ich verspreche dir, das mache ich. Und im Hinterkopf wissen wir eigentlich schon, ja, wahrscheinlich wird es ja auch nichts. Das soll einfach bei uns nicht so sein. Unser Ja soll ein Ja sein und unser Nein soll Nein sein. Heute soll es nun um einen weiteren Ausrüstungsgegenstand der römischen Soldaten gehen, und zwar um das Schild der Soldaten. Hier sieht man so ein Bild. Einfach ein bisschen was dazu. Diese Schilde waren hergestellt aus drei Lager dünne Holz, von dünnen Holzleistern, also ähnlich, vielleicht jetzt wie unser Sperrholz quasi. Die Größe waren 1,20 Meter bis 1,50 Meter, also je nach Größe und Breite von 60, also ich bräuchte ein bisschen breiteres, von 80 cm, dass ich auch dahinter passen würde. Es war drüber gespannt, Leder oder Leinwand, einfach zur Stabilisierung. Am Rand gab es dann so außerum so ein Blech und oft so ein Hubbel noch in der Mitte. Das heißt, wenn man da drauf geschlagen hat, dann ist das Schwert abgeglitten und konnte das Schild so nicht so stark treffen. Mal ein bisschen was ganz Verrücktes dazu. Die Ausrüstung eines römischen Soldaten, das Marschgepäck. Diese Soldaten waren ja oft auch unterwegs. Das heißt, allein diese Ausrüstung, die sie tragen hat, dieser Panzer, dieser Helm und so, waren einige Kilo. Dann das Schwert dazu und so weiter. Und das Schild hatte circa 8 Kilo. Wenn man dann unterwegs war, ich fand die Hände einfach gute Idee, Kit, ist man hergegangen und hat es in so Leder einpackt, hier sieht man es, und alles, was der Soldat an sich tragen hat, kam dann an so ein Kreuz hin und das hat man hinter dem Schild dann getragen und sieht man so ein bisschen. Und hier auch. Das heißt, dieses Schild war auf der einen Seite schon hier Schutz, die Last hat nicht so gedrückt, Wenn es geregnet hat, war es von Hindernschutz. Man hat nur was drüber gezogen und dann hat ein Regen gar nicht so viel anhaben können. Was sie noch dabei hatte, hier seht ihr ein Bild. Es war Kochgeschirr, Essgeschirr, Kleinwerkzeug, Proviant, private Kleinteile, Reparaturzeug, weitere Kleidung. Das waren 20 bis 25 Kilo dahinter drauf. Das war nicht ganz ohne. Und so war die unterwegs und je nachdem, wer noch eine besondere Aufgabe hat, hatte dann vielleicht noch Spade und was weiß ich dabei. Es war ja alles sehr durchorganisiert bei der Römer. Das war auch ihre ganz große Stärke. Zurück zum Paulus und zum Epheserbrief. Die Soldaten, solche Soldaten waren ja die Bewacher von Paulus. Immer und immer wieder. Und ich gehe davon aus, ich kann mir das nicht anders vorstellen, wie das, was Paulus mit diesen Männern über seinen Glauben geredet hat. Dieser Jesus war für die Römer ein schwacher Gott. Was für ein Gott kann sich nicht selber helfen? Was für ein Gott ist es, der sich zum Schluss sogar noch ans Kreuz nageln lässt? In den Augen von den Römern war Jesus ein ganz schwacher Gott. Und da hat Paulus, glaube ich, ganz, ganz viel mit ihnen darüber reden können, dass es eben Liebe war, die diesen Gott ans Kreuz gebracht hat. Und einer von diesen Soldaten hat sicher dann noch erzählt, wie dieses Schild und was das Schild für sie bedeutet und was das alles bewirkt. Und so hat es Paulus dann einfach aufgenommen in seinen Epheserbrief. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle Brandpfeile des Bösen auslöschen könnt. Mich hat jetzt interessiert, wo kommt ein Schild in der Bibel vor? Und da gibt es tolle Verse, ein bisschen was davon, ein kleines bisschen Bibelverse zu dem Schild. Das erste Mal kommt es vor beim Abraham. 1. Mose 15, Vers 1, da heißt es, nach diesen Geschichten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Gott macht hier dem Abraham ein ganz, ganz großes Angebot. Ich bin einfach mal nur dieses Schild, ich bin dein Schild. Abraham gehörte zu den Beduinen in dem Fall. Die wusste, was Überfälle sind. Der wusste, was ein Schild bewirkt. Dass wenn ich ein Schild im Arm habe, in der Hand habe, dass ich mich damit wehren kann, dass ich den Schlag von einem Schwert abwehren kann und so weiter. Er wusste, wie wertvoll das ist, wenn ein Soldat, ein Mann, ein Kämpfer ein Schild in der Hand hat. So, und jetzt bot sich Gott an und sagt, Abraham, ich bin dein Schild. Ich, der lebendige Gott, ich bin dein Schild auf diesem Weg, den du gehst, wo du noch nicht weißt, was alles kommt. Ich bin dein Schild. Ich bin dein Schutz. Egal, wo du hinkommst, egal, was passiert, Abraham, ich bin der Gott, der dich beschützt auf deinem Weg. Du darfst dich hinter mir, ich sage es mal, verstecken. Abraham hatte kein Großschild wie die Römer, wo wirklich dahinter passt, sondern diese kleine, aber ich halte die Angriffe von dir fern. Als Mose die ganze Stämme gesegnet hat, heißt es hier am Ende, wohl dir Israel, wer ist dir gleich? Du Volk, das an Heil empfängt durch den Herrn, der deiner Hilfe Schild und das Schwert deines Sieges ist. Wohl dir Israel, Freunde, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Gott sagt, hey Israel, euch kann man gratulieren. versteckt hier drin. Euch kann man gratulieren, weil ihr Gott an eurer Seite habt. Es gibt kein Volk auf dieser Welt, das so einen Schutz an seiner Seite hat. Und das gilt bis heute. Ergänzung zu dir von vorhin. Er ist das Schild und das Schwert ihres Sieges. Und das ist das, was Israel heute noch erlebt. Das ist das, was sie da unten erleben. Dass Gott ihr Schild ist. Dass Gott, kann das sein, dass da ein Halt drauf ist? Also ich gucke mal. Ja? Nehmen wir ein bisschen raus, wenn es geht. Danke. Dass Gott heute noch ihr Schild ist. Das heißt, Gott behütet und bewahrt Israel. Er steht dazu. Und auf der anderen Seite ist er ihr Schwert. Das heißt, Gott führt die Kämpfe heute noch für Israel. Und sie schnallen es oft nicht. Oder schnallen es bis heute noch nicht, wer eigentlich ihre Kämpfe ausführt. In 2. Samuel 22 kommt ein Loblied von David über seinen großen Gott. Da heißt es im Vers 3, Gott ist mein Hirte, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils, mein Schutz und meine Zuflucht, mein Heiland, der du mir hilfst vor Gewalt. Jetzt müssen wir diese ganze Verse einzeln durchgehen, können wir nicht machen. Aber David sagt, hey Gott, du bist es. Du bist mein Schild. Du bist meine Zuflucht. Du bist die Burg. Du bist der, wo ich mich verstecken kann. In den Psalmen kommt das ganz, ganz oft drin. Ich habe euch hier nur drei. Als David auf der Flucht war vor seinem Sohn Absalom, schreit er, aber du Herr bist mein Schild. Für mich. Du bist mein Schild. Wenn man vor dem eigenen Sohn fliehen muss, man braucht Bewahrung da drin. Du bist, Gott, du bist der, der mich bewahrt. Im Psalm 18, da heißt es, als der Herr ihn errettet hat von der Hand aller seiner Feinde und von Saul, da sagt David, er ist sein Schild allen, die ihm vertrauen. Nimmt Psalm 94 das noch. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit oder seine Treue ist Schirm und Schild. Ich habe meinen Regenschirm dabei heute. Weil ich nicht wusste oder nicht weiß, wie es nachher ist, wenn ich heimgehe. Da ist ein Schirm schon manches Mal geschickt, aber ein Schirm hält halt doch bloß Regen ab, wenn Hagel kommt, hat er keinen Wert mehr. Und David, oder diese Psalmisten, die wussten einfach, hey, Gott ist der. Eine Frage kam mir da drin, wenn David hier sagt, in diesem Psalm 18 hier drin, er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Kam mir die Frage, was war denn dann mit den Männern und den Frauen, die auf Gott vertraut haben und trotzdem Leid, zum Teil auch Tod erleben mussten, wie die Propheten zum Beispiel. Oder wenn man ins Neue Testament reinschaut, Johannes wurde geköpft, er war einer, der hat auf Gott vertraut, er wurde trotzdem getötet. Stephanus, Paulus. Paulus wurde mehrfach gesteinigt. Klar, Gott hat den Paulus bewahrt, dass er gestorben ist. Heute Morgen kam mir der Gedanke, wie viel Narbe wohl ein Paulus auf dem Rücken hatte. Steine, ausgepeitscht waren. Es sahen alle Narbe hinter Wasser. Was war das? War Gott bei denen nicht dabei? Wenn hier heißt, Gott ist sein Schild allen, die ihm vertrauen? Warum musste die leiden? Warum musste die sterben? Gott hätte es doch tun können. Den Petrus hat er auch aus dem Gefängnis gerettet. Er hätte das doch auch beim Stephanus machen können. Oder bei anderen. Mir kam hier ein Gedanke, vielleicht wird hier noch eine andere Seite sichtbar von diesem Schild. Nämlich, das Schild, das unser Herz beschützt. Gott hat den Glaube, ihr Herz und ihr Vertrauen beschützt. Jeremia, er hätte irre werden können an Gott, was er erlebt hat. Und dieses Volk hat einfach nicht zugehört. Da hätte man doch verrückt werden können und sagen, hey, ich schmeiß alles hin, und Paulus auch. Ich schmeiß alles hin, was soll das denn? Und diese Männer, Frauen, die haben gewusst, auch wenn ich sterbe, ich gehöre Gott. Er gab mir Leben über den Tod hinaus. Wie viele Christen sind damals zur Zeit der Römer in der Arena gestorben? Zum Teil fröhlich in den Tod hineingegangen, zum Teil. Wie viele Christen leiden und sterben heute, weil sie Christen sind? Und da kommt das zum Tragen, dass Gott nicht nur das Schild ist, das uns äußerlich bewahrt, sondern dass Gott das Schild ist, das unser Herz bewahrt. Dass Gott Schild und Schutz ist. Gott bewahrt diese Christen, die in Verfolgung sind, auch heute oft äußerlich. Aber vor allem ist er derjenige, der ihr Herz bewahrt. Dass es da steht, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Jesus hat mal zum Petrus gesagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wie war das für Petrus, als er Jesus verleugnet hat? Als er geheult hat ohne Ende. Da kann man doch auch irre wäre an diesem eigenen Fassade. Was tue ich? Was mache ich? Wie oft stehe ich auch nicht zu meinem Gott? Jesus sagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht auf. Ich bin dein Schild. Unser Herr ist auch das Schild für unser Leben, für unser Herz. Er beschützt auch unseren Glaube, unser Vertrauen. Und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. So, und jetzt seid ihr dran. Jetzt mache ich mit euch heute ein Experiment. Ich hätte jetzt gern, dass ihr euch so in kleine Gruppe zusammensetzt. Ohne großen Aufwand. Und es gibt nur quasi eine Frage. Welche Menschen in der Bibel haben Gott als ihr Schild erlebt? Innerlich und äußerlich. Wer hat Gott als sein Schild erlebt? Oder dazu, wie habt ihr es erlebt? Oder kennt ihr Leute, die das erlebt haben? Also es geht nur darum, wer hat wie Gott als Schild erlebt? Ich wüsste sofort bei mir eins, ein Äußeres. Und euch werdet sicher auch Dinge einfallen aus der Bibel. Setzt euch geschwind in Bewegung, so, ich weiß nicht, 4, 5 oder wie auch immer. Und unterhaltet euch ganz kurz darüber. Also wer hat Gott wie als Schild erlebt? Also lasst nicht zu lange Zeit, sonst ist Zeit rum. Große Gruppe darf man schwätzen. des Bösen auslöschen könnt. Also das, was mir jetzt hattet, war eigentlich so dieser persönliche Angriff, so dieses ganz nahe. Paulus spricht aber hier auch von Brandpfeilen. Das heißt, Angriffe mit Pfeil und Bogen. Das heißt, da sehe ich meinen Feind unter Umständen gar nicht. Der kann hinter einem anderen Hügel stehen, mit einem Brandpfeil losschießen und mich trifft. Und das Tolle, was diese Soldaten wohl erlebt haben, war, dass diese Brandpfeile auf diesem Schild ausgegangen sind. Brandpfeile haben das Gemeine, dass man es nicht vorhersehen kann. Wenn Soldaten miteinander Schwert in Schwert und Schild an Schild gekämpft haben, dann hat man gesehen, wenn ein Schlag kam. Ein Brandpfeil sehe ich unter Umständen erst, wenn er ganz nah da ist. Den kann ich vorher gar nicht richtig wahrnehmen. Ich habe mich gefragt, was können Brandpfeile sein? Ich habe mich etwas schwer getan und habe eine Sache gefunden. Sicher gibt es noch mehr. Aber eine Sache ist mir dann doch gekommen, und zwar schreibt der Jakobus davon, dass große Schiffe oft nur ein ganz kleines Ruder haben. Die brauchen kein großes Ruder, um die Richtung zu halten. Und dann sagt Jakobus, genau so ist die Zunge nur ein kleines Glied des Körpers. Dennoch tut sie ganz groß. Seht doch, schon ein winziges Feuer kann einen ganzen Wald in Brand setzen. Das weiß man im Süden jetzt gerade, wo es so gefährlich ist mit der großen Hitze und Trockenheit. Ein Funke und es gibt einen Waldbrand. Jakobus sagt, solch ein Feuer ist die Zunge. Von allen unseren Gliedern steht gerade die Zunge für eine Welt voller Ungerechtigkeit. Ich verstehe das jetzt einfach so, dass der Feind unsere Worte benutzen kann als Brandpfeile. Unsere Worte, dass sie ein Feuerleger, und für mich heißt das ein Feuerleger, unter Umständen im Herzen eines anderen. Wir können Worte bewusst einsetzen, um Menschen ganz, ganz brutal weh zu tun. Da braucht es oft gar nicht viel. Wir können Menschen dermaßen verletzen mit unseren Worten. Direkt. Man kann es aber auch hinterher machen. Durch Lüge, durch Gerüchte, Social Media, Schule, was da halt mit Mobbing und so weiter abgeht. Ich habe es in der Gemeinschaft manchmal bei einer Gemeinschaft mitgekriegt. Das war das Fiese dran. Die Leute, die da was in die Welt gesetzt haben, die konnte man nicht greifen. Das ist so hinterher gelaufen, dass man keinen Zugriff hatte. Man hat nur gesehen, was dieses Rede von diesen gläubigen Leuten angestellt hat in der Gemeinde. Es können natürlich auch unbedachte Worte manchmal sein. Man sieht halt was flapsig. Finde ich auch ein, der hat oftmals so was flapsig gesagt und ich habe gemerkt, dass das manche einfach getroffen hat. Und ich habe so gedacht, ja, der Feind kann unsere Worte einfach dazu gebrauchen, um Brand zu legen. Und Feuer hinterlässt immer einen Schaden, klein oder groß. Wenn mit den Kindern da draußen schon zündet, der Schaden war sehr klein auf dem Tier, das war nur ein schwarzer Fleck und mit ein paar Mal Regen war es vorbei. Aber Worte können in unserem Herzen auch tiefe Narben hinterlassen. Für mich sind hier zwei Seiten wieder wichtig geworden. Das eine ist, dass ich darauf Acht habe, was ich sage. Das ist das eine. Jakobus spricht von unserer Zunge kann viel anrichten. Dass ich Acht habe auf das, was ich sage. Und oft ist es auch das Wie. Manche Gespräche führe ich nicht gern am Telefon. Warum? Ganz einfach. Ich sehe das Gesicht vom anderen nicht. Ich weiß nicht, wie das, was ich sage, ankommt. Ich habe schon Leute gehabt, die haben gesagt, ich sollte mal mit dir schwätzen. Oh, das ist nichts Schlimmes. Aber schon haben sie den Kopf einzogen. Und ich weiß genau, wenn bestimmte Leute auf mich zukommen sind und haben sie mir gesagt, du, wir sollten mal miteinander schwätzen. Und ich denke, wo ist Mausloch? Weil ich einfach Schiss hatte vor dem, was die gesagt haben. Das ist das eine, dieses Achthaben auf unsere eigenen Worte. Und jetzt kommt die andere Seite, das, was in diesem Vers drin steht, nämlich, dass Gott auch hier unser Schild sein möchte. Das heißt, dass Gott uns helfen möchte, dass Worte von anderen uns nicht so verletzen. Ich gehöre zu denen, ich sehe zwar sehr robust aus und bin es auch an mancher Stelle, aber ich habe nie gelernt zu streiten. Das rede ich hier aus meinem Erfahrung. Ich lebe seit 1985 allein. Das heißt, ich habe nie, seither nie so Familie um mich herum gehabt, mit der ich streiten konnte. Daheim wurde bei uns nicht gestritten. Mein Vater war einer, der ist fortgelaufen. Das heißt, ich habe es nie richtig gern. Wenn ich streite, streite ich in der Öffentlichkeit. Das Einzige, wie ich daheim hätte streiten können, lange Zeit war meine Welle sittig und ja, hätte ich den Kopf nehmen können und einmal rumdrehen, dann wäre es auch erledigt gewesen. Das heißt, zum einen, wenn ich merke, ich sage was, was andere eventuell verletzt haben könnte, schlaucht mich das. Und das andere ist, wenn Leute zu mir was sagen, trifft mich das manches Mal und lässt mich erstmal nicht in Ruhe. So, und jetzt kommt das, was ich euch mitgeben möchte, noch dazu. Dass wir lernen dürfen, einen Stopp zu setzen. Ich sage, Stopp, ich will nicht, dass diese Worte mich verletzen. Und dass ich dann meinen Gott davor stelle und sage, Herr, und jetzt bitte schenkst, dass diese Worte, die ich jetzt gehört habe, die anfangen, mich zu verletzen, dass sie in meinem Herzen keinen Brand legen können. Hilf dort, mach du das. Du sagst, du bist mein Schild. Ich kann es nicht. Bitte mach du es. Dazu gehört einfach eines, nämlich über. Das klappt nicht beim ersten Mal, es kann sein, beim zweiten Mal klappt es nicht und beim dritten Mal wieder nicht. Das heißt hier einfach dran. Zusammenfassend, unser Herr bietet sich uns an als unser Schild. Dass er unser Schild ist, er ist unser Schutz, äußerlich und für unser Herz. Und ich habe gedacht, ohne seinen Schutz würde mein Leben an mancher Stelle anders aussehen. Schaut mal dankbar zurück und entdeckt, wo Gott euch geschützt hat, innerlich und äußerlich, und sagt ihm Danke dafür. Und wir dürfen ihn bitten, weiterhin unser Schutz zu sein. So, und ich habe dahinter auf einem Tisch so kleine Zettel liegen, da ist einfach einer dieser Bibelverse nochmal drauf. Nicht der, sondern der aus Psalm 91. Den dürft ihr, wenn ihr wollt, einfach mitnehmen, vielleicht in Geldbeutel legen oder irgendwo, dass ihr sagen könnt, ich hole ihn mir nochmal vor. Ich wünsche uns alle ein frohes Leben. Und dieses Vertrauen darauf, unser Gott ist mein Schutz. Ich bete noch. Lieber Herr, danke dafür, dass du so ein großer Gott bist, dass du kein schwacher Gott bist, sondern dieser mächtige Gott, der diese Welt geschaffen hat. Und du stehst jedem Einzelnen von uns zur Seite. Du bietest dich uns an, uns kleine Menschen, dass du unser Schild sein möchtest. Danke einfach dafür. Danke für deine Liebe zu uns und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wenn wir morgens rausgehen in unserem Alltag, dass wir dich mitnehmen als unser Schild. Dass wir es im Alltag gebrauchen. Dich als unseren Beschützer für Leib, Seele und Geist. Danke dafür. Amen.